Moin und hallo aus der Galerie Hilde Leis. Für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind eine Galerie für zeitgenössischen Schmuck, Holz, Keramik, Mode sowie Bilder und am Großen Burster 38 in unmittelbarer Nähe zum Rathaus zu finden. Wir freuen uns über Ihren Besuch während unserer Öffnungszeiten. Bis dahin wünschen wir Ihnen aber am heutigen Montag, dem 6. Mai, viel Freude mit der Episode Nummer 153.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Es ist Montag, liebe Podcast-Freunde, der Start in diese Woche. Und während viele von uns schon auf dem Weg zur oder auch schon bei der Arbeit sind, da genießt Marcel Becker weiterhin Sonnenschein, Hängematte und Urlaubsfeeling. Mein Name ist Sebastian Günther und ich bin auch in dieser Woche für Sie als Ersatzbäcker im Einsatz. Es war ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende in unserer Stadt. Deswegen ist diese Bäcker am Morgen-Folge heute auch etwas länger als ein gewöhnlicher Montag. Ich verspreche Ihnen aber, es lohnt sich. Heute überragt ein Thema alles.
Es lebt der Sport. Der ist gesund und macht uns fort.
Wir sprechen nicht nur mit den Kollegen aus der Abendblatt Sportredaktion über die große Nachlese zum Stadtderby und warum sich jetzt sogar die Politik in das Aufwärmen vor dem Spiel eingeschaltet hat. Wir haben auch die Hintergründe zum Lizenzschock, der den Spitzenhandball in Hamburg beenden könnte. Aber es gibt natürlich nicht nur Sport in dieser Folge. Sie merken schon, liebe Podcast-Freunde, heute bin ich in musikalischer Hochstimmung an diesem Montag. Aber ich verspreche Ihnen, das war der letzte Schlager für heute. Die neue Spielzeit am Ernst-Deutsch-Theater, die kündigt sich an. Und das Traditionshaus bietet auch eine ganz besondere Karte für Zuschauer an. Das alles jetzt. Am Freitag trafen im Hamburger Volkspark der HSV und der FC St. Pauli im großen Stadtderby aufeinander. Und es ging um einiges in diesem Spiel. St. Pauli hätte im Stadion des Erzrivalen in die Fußball-Bundesliga aufsteigen können, doch am Ende gewann die Mannschaft des HSV um Trainer Steffen Baumgart mit 1:0 gegen das von Fabian Hürzeler trainierte Team. Dadurch wurde die große Aufstiegsfeier des FC St. Pauli um mindestens eine Woche verschoben und der HSV konnte sich eine, wenn auch minimale Aufstiegschance bewahren. Wie ist die Stimmung der beiden Clubs nach diesem Wochenende und vor allem, wie geht es weiter? Das wissen natürlich unsere Fußball-Insider aus unserer Sportredaktion. Den Anfang macht unser HSV-Insider Maximilian Bronner, der jetzt zugeschaltet ist. Maximilian, wie ist die Stimmung beim HSV?
Die Stimmung beim HSV ist erwartungsgemäß jetzt erstmal direkt nach dem Spiel gut. Man kann sich Derby-Sieger, man kann sich Stadtmeister nennen. Nur Jonas Meffert hat das auch gesagt, denn noch in einem Halbsatz, womöglich bleibt das jetzt erstmal für die nächsten Jahre so. Oder zumindest für die nächste Saison, wenn St. Pauli erwartungsgemäß in die Bundesliga aufsteigen sollte und der HSV, wovon momentan auszugehen ist, in der zweiten Liga bleibt, dann gibt es nicht mehr die Chance für St. Pauli, die Stadtmeisterschaft wieder gut zu machen in dem Sinne. Mit ein bisschen Abstand wird man auch beim HSV realisieren, dass trotz dieses gewonnenen Stadtderbys das eigentliche große Ziel, der Aufstieg, dann doch wichtiger ist und das Verpassen natürlich umso bitterer.
Und jetzt hast du Jonas Meffert schon erwähnt, ein Spieler. Was sagen denn die Verantwortlichen?
Die Verantwortlichen äußern sich gleich, wenn gleich auch ein bisschen kämpferischer noch. Die Verantwortlichen, die glauben noch daran, bis zum letzten Moment quasi, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich sein sollte, dass der Aufstieg doch noch realisiert werden kann. Dafür müsste Fortuna Düsseldorf allerdings jetzt am kommenden Wochenende in Kiel verlieren. Der HSV parallel auswärts in Paderborn gewinnen und dann müsste es am 34. Spieltag nochmal genauso ähnlich für den HSV laufen, damit überhaupt noch was ginge. Sollten die Hamburger jetzt in Paderborn verlieren oder Düsseldorf in Kiel gewinnen, dann wäre schon ein Spieltag vor Schluss alles vorbei.
Und dann geht es ja auch nicht um den direkten Aufstieg, sondern es würde um die Relegation gehen, habe ich recht?
Genau, das muss man nochmal dazu sagen. Es klingt immer so ein bisschen so, als wenn alle vom direkten Aufstieg reden. Also der ist total unrealistisch, geht um die Relegation. Und dort zeigt die Erfahrung auch, dass die Bundesligisten natürlich wegen des größeren Etats, den man in der Liga zur Verfügung hat, obwohl die auf den Platz 16 dann landen, meistens dann doch als Favorit in diese Spiele gehen. Das hat man in der vergangenen Saison auch gesehen, als der HSV gegen den VfB Stuttgart ran musste und eigentlich gar keine Chance hatte.
Aber wie kann es denn sein, dass wir am Ende jeder Saison nicht sagen, Mensch, der HSV, super Saison aufgestiegen, sondern es hat wahrscheinlich schon wieder nicht gereicht?
Das ist das Problem beim HSV, dass man einfach gegen die vermeintlich schwächeren Gegner, also zum Beispiel VfL Osnabrück, die absteigen werden, zweimal verloren hat. Und wenn man solche Spiele nicht für sich entscheiden kann, dann bringt einem am Ende auch nichts, wenn man Stadtderbys gegen den starken FC St. Pauli für sich entscheidet, weil man die Punkte eben woanders holen muss. Und das wissen auch die Spieler, das wissen die Verantwortlichen. Trotzdem, ich kann es mir wirklich persönlich auch nicht hundertprozentig erklären, warum der HSV in solchen Spielen wie gestern Abend denn zu 100% da ist, aber bei den anderen Spielen, gut, das fällt auch schwerer, natürlich sind die Fans und die Spannung ist einfach nicht so da, das ist ganz normal, dass sich sowas im Kopf abspielt. Trotzdem, das sind Profis, die müssen in der Lage sein, auch vermeintlich einfache Spiele so anzugehen, als wenn es auch Stadtderbys wären.
Und jetzt kann es natürlich sein, die Chance ist sehr groß, dass der HSV nicht aufsteigt. Muss dann der große Umbruch kommen oder mal anders gefragt, muss mal wieder ein großer Umbruch kommen? Gab es schon mal einen großen Umbruch? Also was muss eigentlich passieren beim HSV, dass der endlich mal wieder aufsteigt?
Ja, das fragen sich, glaube ich, alle im Volkspark. Das ist eine sehr gute Frage. Den großen Umbruch, den gab es jetzt tatsächlich für HSV-Verhältnisse zumindest schon etwas länger nicht mehr. Also Jonas Bolt ist schon seit jetzt knapp 5 Jahren im Amt und würde jetzt erneut den Nichtaufstieg verantworten. Das Amt gekostet hat ihn das bisher noch nicht. Und bisher ist es auch wirklich noch offen, ob der Aufsichtsrat sich jetzt in einer Entscheidung, die er auch zeitnah treffen muss, gegen Jonas Bolt ausspricht. Dann müsste im gleichen Schritt ein Nachfolger feststehen. Es heißt, dass beispielsweise mit Jörg Schmadtke schon Gespräche geführt wurden. Jörg Schmadtke war zuletzt beim FC Liverpool tätig, ist ein bekannter Manager im deutschen Profifußball. Ob der das am Ende machen würde, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Erstmal muss die Entscheidung mit Jonas Bolt getroffen werden. Das zweite Thema ist der Trainer Steffen Baumgart, der erst in diesem Jahr im Februar verpflichtet worden ist. Natürlich jetzt auch erst mal wenig Zeit hatte, seine Spielidee der Mannschaft einzuimpfen und das auch gestern nochmal betont hat, dass er einfach mehr Zeit benötigt. Ich glaube, Steffen Baumgarts Position ist deutlich sicherer als die von Jonas Bolt, wenngleich die von Jonas Bolt auch nicht schon entschieden ist, dass er gehen wird oder gehen muss. Ich persönlich würde mich da mit einer Prognose jetzt erstmal schwer tun.
Vielen Dank an unseren HSV-Insider Maximilian Bronner. Und ganz genau zugehört hat unser St. Pauli-Insider Rupert Fabich, der hier bei mir im Studio ist. Rupert, Stadtderby verloren und wahrscheinlich keine Chance, dies in nächster Zeit wieder gut zu machen. Wie ist die Stimmung beim FC St. Pauli?
Enttäuscht, aber nicht komplett niedergeschlagen. Das war auch die Printüberschrift, die wir gewählt hatten. Am Boden, aber oben auf. Da St. Pauli ja höchstwahrscheinlich trotzdem aufsteigen wird, ist es natürlich frustrierend, dass sie sich der Chance beraubt haben, den wahrscheinlich größten Tag der Vereinsgeschichte zu feiern. Sprich, aufzusteigen mit einem Sieg im Stadtderby, im Stadion des Erzrivalen und den Erzrivalen, den HSV, dann auch noch der letzten Chance theoretischer Natur zu berauben, es noch in die Relegation zu schaffen. Das haben sie nicht geschafft, haben sie auch verdient nicht geschafft aus meiner Sicht und haben sie auch zu Recht drüber geärgert. Aber jetzt geht's weiter. 2 Spiele, 2 Matchbälle haben sie immer noch und da gehe ich fest von aus, dass sie einen von nutzen werden.
Du hast es gerade schon gesagt, es stand unglaublich viel auf dem Spiel und zwar vor allem für den HSV, weil die Schmach wollten sie nicht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, es war eigentlich ein recht ruhiges Stadtderby. Natürlich war Feuer drin, aber es war jetzt kein unfaires Hau-drauf-Spiel. Aber es gab eine Szene und zwar schon vor Anpfiff beim Aufwärmen, da hat sich sogar die Politik jetzt geäußert. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, erstmal kurz eine Erklärung, was passiert ist, dann ein paar Vorbemerkungen und dann meine Meinung dazu. Was ist passiert? Die St. Pauli-Spieler haben es so an sich, oder St. Pauli generell, dass sie bei den Aufwärmübungen ein wenig in die gegnerische Hälfte laufen. Die HSV-Jungs haben dort eine Übungsreihe aufgebaut, relativ bewusst auch, wie Steffen Baumgart nachträglich gesagt hat. Und als dann St. Pauli-Spieler in die HSV-Hälfte eingedrungen sind, gab es direkt kleine Schubsereien und dann gab es eine große Rudelbildung, bei der alle möglichen Vertreter mitgemischt haben, bis hin zu Sportdirektoren, Presseverantwortlichen, Spielern, Assistenztrainern, Physios, Athletiktrainern und, ja, glaube, bis zu 30 Personen. Jetzt eine Vorbemerkung. Was ich jetzt gleich sage, soll jetzt nicht moralingetränkt sein. Ich war selber nie Profisportler, kann also gar nicht aus so einer Position oder möchte auch gar nicht aus einer Position von oben herab sprechen. Und ich verstehe auch, dass da ein unheimlicher Druck auf allen Beteiligten liegt. Also vor allem auf dem HSV in dem Fall, aber sprich auf Spielern, auf Trainern. Und deshalb muss man es ein wenig einordnen, das Ganze. Aber was passiert ist, dass man sich mit 30 Mann so eine Rudelbildung liefert und vor allem, was dann hinterher noch für Kommentare dazu gekommen sind. Du hast die Kommentare aus der Politik angesprochen und all das, was ich gleich sagen werde, brauche ich eigentlich gar nicht mehr sagen, weil Christoph Holstein, der Staatsrat für Sport, hat mir aus der Seele gesprochen, hat es auf den Punkt gebracht. Er hat einen Instagram-Post abgesetzt mit einem Foto dieser Rudelbildung und hat so jetzt frei übersetzt drunter geschrieben, irgendwie hier Aufstand in der Kindergartengruppe, hier die Hasengruppe hat der Igelgruppe ein Firmchen geklaut. Das geht natürlich nicht und jetzt müssen wir uns alle streiten. Und morgen sprechen wir dann wieder darüber, was wir für Vorbilder sein müssen und welche Werte wir über den Sport vermitteln. Ich fand, das bringt's absolut auf den Punkt. Vollkommen unnötige Geschichte, das Ganze. Und vor allem, was im Nachgang noch für Kommentare dazu getätigt wurden. Natürlich wurden beide Trainer darauf angesprochen. Steffen Baumgart hat gesagt, ihm war bewusst, dass das passiert. Er hat seinen Spielern Szenen vorher davon gezeigt, dass die St. Pauli-Spieler in die gegnerische Hälfte eindringen und dann ihm gemeint, ja, dann, wenn da jemand eindringt, dann haben die Spieler freie Hand, da was zu machen. Und frei übersetzt so gesagt, ey, wenn normalerweise müssten die so richtig auf die Fresse bekommen und wenn ich da dabei gewesen wäre, wenn ich da früher Spieler gewesen, dann hätte es aber so richtig geknallt, fand ich unterirdisch. Das ist ein erwachsener Mann, ein Familienvater. Begreife ich nicht, wie man solche Kommentare tätigen kann, wie man das verherrlichen kann. Klar, wir wollen auch immer Typen im Fußball haben, aber es ist ja schon irgendwann eine Grenze dazu überschritten, wann es drüber ist. Die Gegenseite, Fabian Hürzler, dann auch gesagt, ja, ist egal, wie ihr das findet, wir machen das trotzdem weiter so, kann man sagen, ist auch trotzig und natürlich kann man die Übungsreihe auch woanders aufbauen. Grundsätzlich fand ich es massiv lächerlich, also dann ist der Gegner eben in der gegnerischen Hälfte, dann was soll das sein, ist man dann in seiner Ehre gekränkt oder was und was passiert dann? Also da schauen 50.000 Menschen zu, Kinder so und die machen das ja nach, die finden das ja wahrscheinlich gut und dann hast du noch diese Fans, die dann sagen, jawohl, genau, da muss auf die Fresse geben, richtig. Ich fand's peinlich, also absolut peinlich und beschämend und vor allem, wie gesagt, wie das im Nachgang dann passiert ist.
Dann schließen wir dieses Thema mal ab und konzentrieren uns auf den FC St. Pauli. Große Aufstiegsfeier ist, du hast es schon gesagt, wahrscheinlich um eine Woche verschoben. Aber jeden, den ich gefragt habe, der sagt eigentlich, St. Pauli wird direkt aufsteigen und auch verdient direkt aufsteigen. Wie sehen das die Verantwortlichen? Was hast du da aus dem Verein gehört?
Die Verantwortlichen halten sich da natürlich seit Wochen bedeckt. Also es ist ja schon, steht ja schon seit mehreren Spielen fest, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen direkten Aufstieg bei mehr als 99% liegt, aber man kriegt aus keinem Verantwortlichen, ehe das jetzt offiziell feststeht, auch nur irgendetwas raus. Sie halten sich natürlich alle zurück, wollen jetzt nicht da jetzt schon vom Aufstieg sprechen, wenn es noch nicht feststeht. Aber natürlich ist der Glaube daran ungebrochen, sieht man auch an den Reaktionen der Spieler, wie vergleichsweise entspannt sie auch geblieben sind nach der Niederlage. Und also es gibt so viele Gründe, weswegen das klappen sollte. Ein Grund ist die eigene Stärke, ein anderer Grund ist die Qualität der Gegner. Osnabrück ist Tabellenletzter, Wiesbaden ist auch ganz weit unten drin. Jetzt kann man sagen, ja, aber für die geht's noch um richtig was und die kämpfen noch. Man kann auch genauso gut sagen, die stehen aus guten Gründen da unten drin. Und es geht aus guten Gründen noch was um was für sie, weil sie eben richtig schlecht sind. Und der Qualitätsunterschied ist so groß, also das kann ich mir beim besten Willen nicht ausmalen, dass das schief geht. Plus, es ist ja auch ein mathematisches Thema. Da muss ja auch mathematisch unheimlich viel zusammenkommen, dass das noch schief geht.
Und jetzt hast du es gerade schon erwähnt. Nächste Woche gegen Osnabrück kann der Aufstieg klar gemacht werden für den FC St. Pauli. Jetzt kommt es aber zu einer etwas besonderen Konstellation. Und zwar wird der VfL Osnabrück zum zweiten Mal in der Woche im Miller-Antor spielen. Wie kommt das zustande?
Das eigene Stadion an der Bremer Brücke ist baufällig. Offenbar so baufällig, handelt es sich um ein Dach, dass man dort nicht mehr spielen kann. Auf gar keinen Fall, weil das massiv gefährlich wäre. Und man kann noch nicht mal ohne Zuschauer dort spielen, weil wenn das Dach runterfallen sollte, just in dem Moment können Dachteile auf den Rasen fallen und dann potenziell eben Spieler gefährden. Und dementsprechend war es notwendig, ein Ausweichstadion zu finden. Schalke hat angeboten, das Heimrecht zu tauschen. Osnabrück ist Tabellenletzter, abgeschlagener Tabellenletzter, hat aber in der Theorie noch eine Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Natürlich wechselt man dann nicht ins Stadion des Rivalen, gegen den man gewinnen muss. Dann wurden Ausweichmöglichkeiten gesucht und die wurde gefunden am Millerntor. Aber ohne Fans. Ohne Fans, weil das Ganze so kurzfristig war, dass man jetzt nicht für die Sicherheit garantieren konnte. Und dementsprechend wird es immer wieder ein Geisterspiel geben.
Vielen Dank an unseren St. Pauli-Insider Rupert Fabich. Und es gibt sie manchmal, diese kleinen Geschichten am Rand des Stadtderbys. Darunter eine auffällige Serie von kleinen Bränden. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Luisa Eberhardt. Luisa, wie hat die Hamburger Feuerwehr die Nacht nach dem Derby beschrieben?
Ja, also der Lagedienst der Feuerwehr sprach von einer unruhigen Nacht nach dem Derby. Die mussten insgesamt über 10 Mal zu brennenden Mülltonnen ausrücken. Besonders in den Bereichen Rahlstedt und Horn ging es da wohl ein bisschen heftig zur Sache.
Ich habe auch gelesen in deinem Artikel auf abendblatt.de, es hat sogar am Millerntor gebrannt.
Genau, am Millerntor hat es auch gebrannt und zwar unter der Südtribüne, auch ein Müllcontainer. Und auch an der Einsatzwache der Feuerwehr am Millerntor hat auch ein Müllcontainer gebrannt.
Gibt es da einen Zusammenhang mit dem Derby? Wird der gesehen oder nicht?
Die Feuerwehr spricht schon von einer auffällig hohen Zahl an Bränden und bringt das durchaus in Verbindung mit dem Stadtderby.
Die Nacht der brennenden Mülltonnen. Das könnte auch der Filmtitel für einen ganz, ganz schlechten Horrorfilm sein. Danke an meine Kollegin Luisa Eberhardt. Und alle Informationen rund um das Stadtderby und alle Hintergründe rund um den HSV und den FC St. Pauli bekommen Sie natürlich und wie gewohnt auf abendblatt.de und im Hamburger Abendblatt. Es geht um eine Stunde. Der HSV Hamburg, unser Handball-Erstligist, würde die Liga zwar sportlich halten, aber dem Verein wurde von den Verantwortlichen der Handball-Bundesliga die nötige Lizenz verweigert. Bei mir ist jetzt mein Kollege Rainer Grünberg. Rainer, den Handballern droht ein absolutes Horrorszenario. Von einem Zwangsabstieg in die 4. Liga und einem Ende des Spitzenhandballs in Hamburg ist die Rede. Wie konnte es dazu kommen?
Der HSV Hamburg hat über Jahre hinweg Etats auf Kante genäht. Das ist ganz normal. Der HSV war nach der Insolvenz des Vorgängervereins in die 4. Liga zurückversetzt worden und hat einen fulminanten Neustart hintergelegt, aber mit Strukturen, die mindestens Zweitliga- oder Erstliga-mäßig waren. Das hat natürlich alles viel Geld gekostet. Sie haben viel Geld in die Jugendarbeit gesteckt. Das musste alles fremdfinanziert werden, weil die einen natürlich in der 3. Liga oder auch später in der 2. Liga natürlich nicht den Ausgaben entsprachen. Dafür hatte der Verein natürlich auch einen Finanzplan. Sie hatten eine Idee. Und das Groteske ist, dass diese Idee, die sie hatten, jetzt komplett umgesetzt ist. Der Verein ist voll durchfinanziert, er hat Rücklagen, aber die Bedingungen, die die Handball-Bundesliga an die Lizenz gestellt hat, wurden um eine Stunde gerissen. Wohlgemerkt um eine Stunde. Der Verein musste 4,1 Millionen Euro Cash nachweisen, die auf dem Vereinskonto eingehen mussten. Das ist auch geschehen am Freitag um 13 Uhr, nur die Frist war 12 Uhr. Und jetzt hat die Lizenzierungskommission nach ihrer Vorgabe entschieden, 13 Uhr ist nicht 12 Uhr, also erteilen wir dem HSV keine Lizenz.
Und der Verein hat Protest eingelegt gegen diese Entscheidung. Wie sind da die Erfolgsaussichten?
Der Verein hat schon 2 Wochen vorher, als diese Bedingungen der Handball-Bundesliga ihm ins Haus flatterten, Beschwerde gegen diese Art der Bedingungen eingelegt, weil die extrem hart waren und in einer sehr, sehr kurzen Zeit zu erfüllen waren. Stellen Sie sich vor, in dieser Zeit mal kurz 4 Millionen Euro locker zu machen, die Cash eingezahlt worden ist bei einem Etat von maximal 7 Millionen, also über die Hälfte des Etats sollte in 2 Wochen mobilisiert werden in einem wirtschaftlichen schwierigen Umfeld, in einer Sportart wie Handball, die jetzt 10% der Umsätze der Fußball-Bundesliga generiert. An diesen Zahlen kann man schon sehen, das ist eine Herausforderung, die eigentlich nicht zu meistern ist, aber sie haben sie gemeistert. Wie gesagt, nur eine Stunde zu spät, weil bei dem ganzen Prozess der Überweisung was schiefgelaufen ist, was außerhalb der Kompetenz des Vereins lag oder des Investors auch lag, sondern da ist bei der Bank was schiefgelaufen. Der Leidtragende ist der HSV, aber Frist ist Frist, deshalb gibt es ja Fristen. Die haben Beschwerde gegen diese Bedingungen eingelegt, die werden vom Präsidium der Handball-Bundesliga verhandelt. Die Handball-Bundesliga hat die Möglichkeit, dem HSV die Lizenz zu erteilen, aber sie könnte auch sagen, die Lizenzierungskommission hat gesprochen, halt, wir machen gar nichts. Dann gibt es die nächste Instanz, das Schiedsgericht der Handball-Bundesliga, da sitzen 3 Richter, da kann man den Fall vortragen, halt, da sind die Erfolgsaussichten wahrscheinlich weit größer. Weil es ist irgendwie sehr unverhältnismäßig, wegen einer Stunde einem gesunden Verein die Lizenz zu entziehen. Falls das dann immer noch Bestand haben soll, der Lizenzentzug, dann besteht der Weg natürlich, zu einem ordentlichen Gericht zu gehen. den verhält sich der Verein natürlich offen, denn es geht hier ja auch um Existenzen und Arbeitsplätze und ja, und den Handballsport in Hamburg halt, der andernfalls am Boden wäre.
Und jetzt gibt's ja nicht nur diesen Lizenzschock, jetzt gibt's ja auch ligaintern Streitigkeiten. Und zwar, kurze Erklärung, der Tabellenvorletzte der Handball-Bundesliga, der Bergische HC. Der soll massiv Druck auf die Verantwortlichen der Liga ausgeübt haben, im Lizenzstreit nicht nachzugeben. Der ist sogar vor Gericht gezogen. Kleiner Hintergrund, sollte dem HSV Hamburg die Lizenz verweigert werden, bleibt der Bergische HC in der Bundesliga. Was kannst du uns dazu sagen?
Das ist richtig. Der Bergische HC, nachdem er sportlich irgendwie in die Abstiegszone oder auf den Abstiegsplatz gerutscht ist, hat schon geguckt, wahrscheinlich halt, welche Vereine schwächeln, wo könnte man irgendwie ansetzen. Und der HSV Hamburg war immer ein Kandidat, weil eben, wie gesagt, der Etat meist auf Kante genäht war. Da sah der Club irgendwie Ansatzpunkte, gegen den HSV vorzugehen, und hat bei der Liga ein Schreiben hinterlegt, dass man sehr genau darauf achten wird, wie die Lizenzierung des HSV Hamburg zustande kommt. Wenn es nicht alles mit rechten Dingen zugehen sollte, würde man sich den Weg für ein ordentliches Gericht offen halten. Dann hat der Verein zusätzlich verlangt, Einsicht in die Lizenzunterlagen des HSV zu bekommen, was natürlich von den Statuten her absurd ist. Das heißt, Borussia Dortmund könnte nachgucken, zum Beispiel, wie viel Harry Kane genau verdient oder Leroy Sané und sowas halt. Das ist natürlich völlig absurd und sowas. Und deshalb hat die Liga da auch von den Statuten her einen Riegel vorgeschoben. Das hat den Bergischen HC aber nicht abgeschreckt, vor ein ordentliches Gericht zu gehen, vor das Landgericht Dortmund. Dort haben sie eine einstweilige Verfügung in der vergangenen Woche beantragt, die ist aber vom Gericht abgelehnt worden hat. Eine Verhandlung in der Hauptsache gab es noch nicht. Das ganze Problem ist das Ganze, dass der Verein eben halt solche juristische Drohkulisse aufgebaut hat, dass sich keiner wagt, in der Lizenzierungskommission, eventuell auch im Präsidium der Handball-Bundesliga, auch nur irgendwie einen Ermessungsspielraum neu zu gestalten und irgendwie konziliant zu sein, sondern das muss jetzt alles aufgrund dieser Drohkulisse alles juristisch 100% standhalten. Wie gesagt, es ist irgendwie absurd, der HSV Hamburg ist Stand jetzt einer der gesündesten Vereine der Bundesliga. Er hat sogar alle Schulden bezahlt. Er hat für die nächste Saison 1,2 Millionen Rücklagen, was kein anderer Verein der Bundesliga hätte. Aber wie gesagt, die Frist ist gerissen halt, und da bedarf es wirklich juristischen Feintunings, das irgendwie vom Tisch wieder zu bekommen.
Was bedeutet das eigentlich, wenn das jetzt passiert? Keine Lizenz, Zwangsabstieg. Was bedeutet das für den Handball in Hamburg, den Spitzenhandball in Hamburg?
Ja, das wäre natürlich das komplette Ende. Wenn es keine Lizenz gibt, wären erstmal alle Spielerverträge obsolet. Die könnten also alle den Verein verlassen, was sie natürlich auch tun würden, denn in der vierten Liga, also der HSV hatte keine Lizenz für die zweite Bundesliga beantragt, weil sie da eben halt auch Nachweise über ihre Liquidität bringen müssen. Das wäre irgendwie ein ähnlich aufwendiges Verfahren gewesen wie in der ersten Bundesliga. Deshalb hat man sich entschieden, das nicht zu machen, weil man auch eben an den sportlichen Klassenerhalt glaubte, der dann ja auch relativ umgehend geschehen ist. Dass es wieder einen Neustart geben könnte wie vor 8 Jahren, als die damalige Bundesligamannschaft ihre Lizenz verloren hat, das ist, denke ich, unwahrscheinlich, denn diese vergangenen acht Jahre haben sehr, sehr viel Kraft gekostet bei allen Verantwortlichen. Es müssen sich wahrscheinlich völlig neue Leute finden, die das wieder aufbauen wollen. Es ist nicht nur schade um den Spitzenhandball, es ist eben halt auch schade um die ganze Jugendarbeit, denn die Jugendmannschaft des Vereins war in dieser Saison so erfolgreich wie noch nie. Sie hat das erste Mal das Viertelfinale der deutschen Meisterschaft erreicht, ist da gegen den Titelfavoriten Füchse Berlin ausgeschieden. Aber da kommt was nach, da ist was aufgebaut worden. Alles das wäre mit einem Schlag kaputt, wegen einer Stunde wohlgemerkt.
Dem Spitzenhandball in Hamburg droht der Lizenzschock und damit vielleicht auch das Ende. Vielen Dank an meinen Kollegen Rainer Grünberg. Ausführlich können Sie diese Geschichte im Hamburger Abendblatt und auf abendblatt.de nachlesen. Die Theater in Hamburg müssen sich immer wieder neu erfinden. Das traditionsreiche Ernst-Deutsch-Theater ist da keine Ausnahme. Bei mir ist jetzt unsere Kulturchefin Maike Schiller. Maike, die letzte Spielzeit der aktuellen Intendantin Isabella Werthes-Schütter steht an. Was kannst du uns darüber erzählen?
Genau, also erstmal fand ich es verblüffend, dass sie es gar nicht thematisiert hat, dass es ihre letzte Spielzeit ist. Das erzählt, glaube ich, auch ganz viel über diese besondere Theatermacherin in Hamburg, die ja wirklich viele Jahre das Ernst-Deutsch-Theater geprägt hat und auch in der nächsten Spielzeit noch immer prägen wird, bevor dann ihr Sohn mit Ayla Yegina zusammen übernimmt. Die neue Saison beginnt im August oder September, aber sie hat jetzt schon erzählt, was sie macht und es fällt auf, es gibt viele Stücke, deren Titel man kennt.
Kannst du uns da einige Highlights nennen?
Romeo und Julia zum Beispiel steht wieder auf dem Plan. Molière ist der Geizige mit Boris Aljinovic wird im Ende November kommen. Danach kommt ein Beziehungsdrama, was auch weltberühmt ist. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Total vielversprechend. Das macht bestimmt auch ganz viel Spaß. Spannend ist aber eigentlich der Beginn der Spielzeit, weil sie dort einen Versuch starten, ein Experiment starten, das es so nicht gegeben hat. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern an einem Hamburger Theater. Das Stück, was dann laufen wird, die Eröffnungsproduktion heißt Odyssee oder das Kalypso-Tief. Und an den Donnerstagen dieser Vorstellungsreihe kann man, wenn man sich diese Theatertickets nicht leisten kann, umsonst ins Theater gehen.
Und muss man irgendwie nachweisen, dass man sich die Tickets nicht leisten kann oder läuft das auf Vertrauensbasis?
Das läuft tatsächlich auf Vertrauensbasis. Es geht darum, Schwellenängste abzubauen, sich darüber Gedanken zu machen, warum Leute möglicherweise nicht ins Theater gehen, was sie davon abhält. Und Geld ist da sicher einer der Gründe. Wer kann sich ein Theaterticket leisten und wer kann es nicht, aber würde vielleicht gerne ins Theater gehen? Und dann haben die sich überlegt, auch dieses Nachweisen ist möglicherweise was, wovor Menschen zurückschrecken. Also können sie hingehen, können sich zwei Ehrenkarten abholen. Das kann man auch jetzt schon machen. Man kann das auch reservieren. Also man muss es nicht am Abend direkt machen und dann darauf hoffen, dass noch was da ist, sondern man kann planen, man kann seinen Theaterbesuch planen und zwei Karten pro Person sich dort abholen. Und man muss nichts beweisen, sondern die glauben einem, wenn man sich diese Tickets abholt, dann wird man schon zu denen gehören, die sich das eben nicht leisten können. Es ist nicht so, dass am Donnerstag dann immer Eintritt frei für alle ist. Also sie bitten auch darum, wer es sich leisten kann, der soll bitte unbedingt auch das Ticket bezahlen. Nur so kann man es sich als Theater ja leisten, für die anderen das so möglich zu machen. Aber wer das eben nicht kann, der darf einfach kommen. Das ist ein sehr, sehr bewundernswertes und tolles Projekt, finde ich.
Und jetzt hast du ja in deinem Artikel auf abendblatt.de auch geschrieben, dass das Zuschauerinteresse wieder anzieht nach der Corona-Pandemie, aber es trotzdem noch nicht auf dem Niveau ist, wo es vorher war. Soweit ich mich erinnern kann, 5.000 Abonnenten vorher, jetzt sind sie bei ungefähr 3.000.
Jetzt sind sie noch 3.000, genau, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Das hat viele Gründe, dieser Break durch die Pandemie und die geschlossenen Theater oder teils geschlossene Theater hat damit natürlich was zu tun, ist nicht der einzige Grund. Auch die Inflation und die Krisenzeiten, in denen Menschen sich gern zu Hause einmummeln und eben weniger rausgehen, als sie das vielleicht früher getan haben. Es gibt viele Gründe, es ist wirklich vielschichtig. Aber für das Theater sind die Gründe am Ende ja egal, wenn eben niemand kommt. Oder egal sind sie nicht. Sie machen sich ja Gedanken über die Gründe und sie gehen sie eben an, unter anderem mit dieser Idee.
Haben Sie noch mehr Ideen, außer dieses Menschen einzuladen, auch das Theater zu besuchen, wenn sie es sich nicht leisten können? Gibt es da noch andere Ideen, Menschen ins Theater zu bringen?
Schwellenängste haben unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel kann das auch sein, wenn man als junger Mensch nie an das Theater herangeführt worden ist oder nie das kennengelernt hat, findet man es vielleicht beängstigend oder seltsam, dorthin zu gehen. Es gibt ein ganz tolles Jugendprogramm, eine ganz tolle Jugendsparte am Ernst-Deutsch-Theater, wo Kinder und Jugendliche auch selber Theater machen können und das so kennenlernen können. Es gibt aber auch ganz viele andere Veranstaltungen. Es gibt zum Beispiel regelmäßig Poetry Slams oder Comedy Slams, wo ein anderes Programm als, sagen wir mal, klassisches Theater Menschen dazu bringen kann, in dem Fall vor allen Dingen jüngere Menschen dazu bringen kann, dort auch hinzugehen, dort ein tolles Erlebnis zu haben, sich wohlzufühlen in dem Theaterraum und sich dann vielleicht auch was anderes auszuprobieren. Aber auch die bekannten Stücke sind sicher dazu gedacht, dass man sagt, ach, Romeo und Julia, das kenne ich doch, da würde ich gerne hingehen, das schaue ich mir an. Das ist kein Stück, wo mich der Titel schon verwirrt oder wo ich nicht genau weiß, was ich zu erwarten habe, wo ich kein Risiko eingehen muss. Ich glaube, das hilft auch, um Menschen fürs Theater zu begeistern.
Vielen Dank an die Leiterin unseres Kulturressorts, Maike Schiller. Und damit ist die heutige Folge auch schon zu Ende. fast zu Ende, denn ich möchte noch auf die offizielle Bäcker am Morgen E-Mail-Adresse hinweisen. Das ist der direkteste Weg zu uns, zum Bäcker am Morgen-Team, und sie ist wirklich offen für alles. Sie können hier ihr Lob, ihre Fragen, aber auch ihre Kritik dalassen. Und Sie können sich natürlich auch bei uns melden, wenn Ihnen etwas auffällt in Hamburg oder in der Umgebung, wo Sie sagen, das solltet ihr euch mal angucken. Die E-Mail-Adresse, die ist ganz einfach und auch sehr typisch für den Norden und für unsere Stadt, und zwar moinhamburg in einem Wort, moinhamburg@abendblatt.de. Und für alle, für die das jetzt etwas zu schnell war, die E-Mail-Adresse ist natürlich auch in unseren Shownotes hinterlegt. Jetzt kommen noch die Kollegen mit dem Bäcker am Morgen Nachrichtenüberblick, damit sie komplett informiert in diesen Tag starten können. Mein Name ist Sebastian Günther, ich bedanke mich auch heute wieder fürs Zuhören. Wir hören uns morgen schon wieder. Bis dahin, bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Finn Riebesell, guten Morgen. Am Hamburger Flughafen macht die Gepäckanlage weiter Probleme. Nach einem Totalausfall gestern läuft sie zwar teilweise wieder, das meiste Gepäck wird aber weiter per Hand sortiert. Passagiere sollten deshalb mehr Zeit einplanen und rechtzeitig am Flughafen sein. Eine kaputte Spülmaschine hat einen Feueralarm in der Elfi ausgelöst. Ein Konzert des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg musste deshalb gestern Morgen unterbrochen werden. Die Feuerwehr konnte dann aber schnell Entwarnung geben und das Konzert weitergehen. Gute Nachrichten für U-Bahn-Pendler in Billstedt und Horn. Ab heute kommt man wieder komplett mit der U-Bahn Richtung Innenstadt. Ein Teil der Bauarbeiten rund um die Haltestelle Horner Rennbahn ist fertig. Deshalb fahren die U2-Züge aus der City jetzt wieder bis dahin durch. Dann müssen Fahrgäste allerdings auf einem anderen Bahnsteig in die U-Bahn Richtung Billstedt umsteigen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.